Genau. Ich spreche, ihr könnt ruhig so sitzen bleiben, ich spreche ein kurzes Gebet noch. Jesus, danke jetzt für die Pause auch, die du uns gegönnt hast, für alles, was wir jetzt schon hören durften. Und wir bitten dich, dass du das fruchtbar werden lässt in unserem Leben. Und jetzt auch nochmal Konzentration schenkst, dass du mir auch hilfst, mich klar und deutlich auszudrücken, Herr. Segne das Reden und auch das Hören, bitte. Amen. So, genau. Also was mir in Bezug auf die Frau so gefällt oder in Bezug darauf, wie sie geschaffen wurde, nämlich aus der Seite, aus der Rippe. Da habe ich von so einem alten Kommentar, Matthew Henry, Kommentar zur ganzen Bibel. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt genau herkommt, ob das so ein Puritaner war, irgendwas 17., 16. Jahrhundert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er was Schönes gesagt. Gott hat sie hat die Frau nicht aus dem Kopf genommen, damit sie nicht über ihn herrsche, aber auch nicht aus den Füßen, damit der Mann nicht auf ihr herumtrample, sondern unter dem Arm, damit er sie beschütze und pflege und hege, und nah am Herzen, damit er sie liebe. Das fand ich sehr schön. Ich habe da mal eine Predigt auch, habe diese vier Punkte als Gliederung genommen, dann eine Predigt daraus gemacht. Und das Erste, was wir machen wollen, ist mal direkt eine Bibelstelle anschauen, der Zeit wegen, Epheser 5. Das ist ja die Passage, wo Paulus das Eheleben ja abhandelt, Ehe und Familie heißt hier schon die Überschrift. Und da lesen wir Epheserbrief Kapitel 5, Vers 21 bis 24. Ordnet euch einander unter. Das ist wichtig, dass das auch so beginnt, bevor ihr überhaupt sagt, ja, die Frau soll sich unterordnen oder die Frauen sich unterordnen den Männern, den eigenen Männern. Ordnet euch einander unter, sagt er, in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des, oder Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. So, und da kommt schon gleich was zum Ausdruck, nämlich was wir finden im Korintherbrief, da sagt er, Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung. Und er hat eine gewisse Schöpfungsordnung oder durch die Schöpfung eine gewisse Ordnung hergestellt. Und da sehen wir, dass Adam zuerst geschaffen wurde und dann die Frau. Und es ist bedeutsam, weil er das Haupt ist, wie wir lesen. Und die Frau soll diese Rangordnung akzeptieren. Das ist etwas, was Gott dort hineingelegt hat. Aber was das heißt und was das nicht heißt, das werden wir sehen, wenn wir dann nachmittags dann zum Mann kommen, was für eine hohe Verantwortung das ist und was das eben bedeutet und eben auch nicht bedeutet. Aber wir sehen zum Beispiel, dass Adam zur Verantwortung gezogen wurde. Nach dem Sündenfall fragt Gott, Adam, wo bist du? Oder Mensch, wo bist du? Er geht nicht zur Frau. Adam hat die Verantwortung. Er wird zur Rechenschaft gezogen von Gott. Und das ist etwas, was die Frau, denke ich, auch gerne dem Mann auch zugestehen sollte. Weil er ist es. Gott wird nicht kommen. Ja? Wenn irgendwas in der Familie schiefgelaufen ist, wird er nicht zur Eva kommen oder zur Ehefrau in dem Fall und irgendwas sagen, sondern der Mann trägt die Verantwortung. Und das ist schon eine wirklich schwere Verantwortung, wenn man sich das so bewusst macht. Im Schöpfungsbericht heißt es dann, er will eine Gehilfin machen. Ja, das ist uns bekannt, müssen wir jetzt nicht unbedingt lesen. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Geh, hilf ihm. Ja. Also keine Herabsetzung der Frau damit gemeint, weil Gott selbst nennt sich so oft den Gehilfen Israels. Er nennt sich den Gehilfen Israels. Das ist doch keine Herabsetzung. Ja, so ein Gehilfe da. Hol mal den Gehilfen. Der soll das machen. Da ist was runtergefallen. Ja, irgendwie so eine niedere Arbeit oder irgendwas, was keiner machen will. Sondern das muss man ganz anders verstehen. Wenn jetzt Simeon zum Beispiel mich anruft oder jetzt zu mir kommt, du Josef, kannst du mir bitte helfen bei? Dann fragt er mich nicht, Josef, mach doch mal deine Aufgabe, sondern er bittet mich, ihm zu helfen bei einer Aufgabe, die ihm übertragen wurde. Er braucht Hilfe dabei. Das ist etwas, merken wir schon, ne? Das ist schon etwas Wertvolles, das ist gar nichts Herabsetzendes. Wenn man jemanden zu Hilfe herbeiruft, auch der Heilige Geist, ja, der Paraklet, das ist ja jemand, der zu Hilfe herbeigerufen wird. Zur Seite herbeigerufen wird, um einem beizustehen, wie ein Anwalt zum Beispiel. Hilf mir, ich werde hier verklagt oder so. Hoffentlich nicht. Ja. Und deswegen, die Frau soll eine Ergänzung sein, weil der Mann, und das ist auch meine Erfahrung, dass hinter starken Männern Gottes auch oft eine starke Frau Gottes stand. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das eine Ergänzung ist. Und wir, also jetzt, das ist nicht nur an die Frauen, aber auch an die Frauen, aber auch an die Männer, was die Kindererziehung angeht, mit diesen Gedanken, mit diesem Ziel oder mit dieser Aufgabe, die Gott für die Frau vorgesehen hat, die Kinder schon zu erziehen, speziell die Töchter schon so zu erziehen, sie soll eine Gehilfin sein. Ich habe einen Prediger gehört, Matt Chandler, der gesagt hat, versteht ihr, hat er gesagt. Und ich erziehe meine Töchter, sollen richtige intellektuelle Biester werden, hat er gesagt. Sie sollen die Hilfe für den, hat er so humorvoll gesagt, ne? Sie soll die Hilfe für den Mann sein, die sie sein soll in Gottes Augen, was er für sie vorgesehen hat. Weil ich, ohne meine Frau, ich wäre nur Hälfte von dem, was ich heute bin. Und er hat gesagt, sie soll diejenige werden, die den Mann verändert, nachdem er sie kennengelernt hat. Soll er nicht der gleiche werden, sondern sie soll ihn voranbringen. Mit dieser Gesinnung schon die Töchter wahrnehmen als Eltern und sagen, sie soll eine Gehilfin werden. Der Mann, der meine Tochter bekommt, der soll danach, oder sie kennenlernt und als Frau nimmt, der soll danach nicht mehr der gleiche sein. Sie soll ihn sehr, sehr positiv verändern, damit er die Aufgabe, die Gott ihm zugeschrieben hat oder für ihn vorgesehen hat, dass er sie erfüllen kann. Das soll sie ihm eine wirkliche Stütze und Hilfe dazu sein. Schon ja, im Kindesalter das im Blick haben und so die Töchter erziehen. Gut, ich habe da noch etwas, aber das hebe ich mir auch für den Mann auf und spare etwas an der Zeit hier. Und was mir ganz besonders hängen geblieben ist, weil es einfach so eindrücklich war, in dem Unterricht an der Bibelschule Brake, da hat einer unserer Lehrer quasi mit Kreide auf die Tafel geschrieben, Ehe. Und dann hat er die Kreide genommen und gesagt, schaut mal, nein, verzeihung, Dienst. Er hat Dienst auf die Tafel geschrieben, ganz groß. Und er hat gesagt, ihr Männer, schaut mal, hat er den Kreide genommen, in eurer Ehe, gerade was den Dienst angeht, da haben eure Frauen den Stift in der Hand. Sie können ihr euren Dienst, und dann hat er das unterstrichen, euren Dienst unterstreichen oder durchstreichen. Ja, sie können ein großes Hindernis darin sein oder sie können ihn erst so richtig zur Geltung bringen. Das ist mir ganz wichtig geworden, hat er hauptsächlich so in Richtung Partnerwahl dann auch gesagt. Und dessen muss man sich bewusst sein, wie wichtig das auch ist, eine harmonische Ehe zu führen und wie viel Satan dann natürlich daran liegt, diese erste Institution, die Gott unter den Menschen überhaupt gestiftet hat, quasi gleichzeitig, ja, sobald Mann da war und Frau, gleichzeitig war die Ehe da. Ja, fast zusammen, das ist so ein Paket, das kann, eine kann man nicht von dem anderen trennen. Und deswegen ist der Satan so wichtig, hier zu stören, unseren Egoismus, alles, was an Schlechtem da ist, herauszuholen, Und in Versuchung zu führen, beziehungsweise zu verführen. Hinter einem starken Mann steht oft eine starke Frau. Wenn meine Frau mir zum Beispiel auch meinen Rücken nicht frei halten würde, ich könnte wirklich sehr, sehr wenig machen. Das haben wir noch hier, also die biblische Sicht ist dann selbstverständlich keine, dass die Frau irgendwie minderwertiger wäre. Es ist wie gesagt eine Ergänzung. Und die biblische Sichtweise lässt sich folgend ausdrücken, dass Mann und Frau gleichwertig sind, aber eben nicht gleichartig. Von der Beschaffenheit sind sie anders und haben auch andere Aufgaben bekommen von Gott. Und dass die Frau sich jetzt unterordnen soll, daraus folgt absolut nicht, dass sie minderwertiger wäre. Schaut mal in Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 51. Da lesen wir vom Herrn Jesus, Lukas 2. Vers 51, das ist, als der Jesus in Jerusalem zurückgelassen wurde und von Josef und Maria 3 Tage lang mit Sorgen und Schmerzen gesucht wurde. Und dann, als sie ihn gefunden haben, sagte er, wisst ihr denn nicht, dass ich dort sein muss, was meines Vaters ist? Und dann heißt es in Vers 51, Kapitel 2, Lukas, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan, hypotasso. Im Griechischen. Er war ihnen Hypotasso. Und genau das, die Frauen sollen ihren eigenen Männern auch Hypotasso sein. War der Herr Jesus deswegen jetzt weniger wert als Josef und Maria? Keineswegs, er war ihr Schöpfer. Er war ihr Schöpfer und da könnte man jetzt schauen, wen der Herr Jesus sich alles untergeordnet hat. Er hat sich zum Beispiel Johannes dem Täufer durch die Taufe untergeordnet. Na, lass es geschehen. Ja, ich bin nicht mal wert, die Sandalen zu lösen. Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Lass es geschehen. Seinen Eltern untergeordnet, Johannes dem Täufer untergeordnet, seinem Vater sowieso. Hat seinen Jüngern gedient. Ich bin der Herr, ihr nennt mich Herr und ich bin es auch. Wisst ihr, was das bedeutet, was ich hier gemacht habe mit der Fußwaschung? Hat sich auch seinen Jüngern hier untergeordnet durch den Dienst. Und letztendlich allen Menschen. Ja, Markus Evangelium 10, 45. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Also Unterordnung ist etwas, was zum christlichen Leben allgemein hinzugehört. Und der Herr Jesus hat uns ein Vorbild gesetzt. Und er ist keineswegs deswegen irgendwie minderwertig. Im Gegenteil, er ist der Schöpfer. Und beim Herrn Jesus muss man sagen, es ist auch die Unterordnung unter den Vater ist keine wesensmäßige Unterordnung, sondern nur eine, was die Rolle aufgeht, die Aufgabe, die er übernimmt. Und ganz besonders sehen wir in der Trinität eine Unterordnung der Personen, was die Aufgabe angeht und das nur hinsichtlich der Welt, in Beziehung zur Welt. Ja, nämlich bei der Schöpfung und Erlösung des Menschen, da sehen wir, dass die drei Personen des einen Gottes unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Epheser Kapitel 1 ab Vers 3 kann man das sehen. Ja, von Vers 3 bis Vers 14 im Griechischen ein einziger durchgehender Satz. Ich habe gehört, das soll der längste aus der Antike überlieferte Satz sein. Und der ist in unserer Bibel. Die unrevidierte Elberfelder, die Hökerswagner, die gibt den Satz noch so wieder, nur mit Strichpunkt. Ein einziger durchgehender Satz. Fängt die ersten 6 Verse an, vom Vater zu reden, dann vom Sohn und dann am Ende vom Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt sind oder wurden. Da sehen wir, der Vater, der plant die Erlösung vor Grundlegung der Welt, der Sohn führt die Erlösung aus und der Heilige Geist wendet sie an. Jetzt nur mal als Beispiel. Ja. Ich finde es einfach sehr schön, so über Gott, über die Trinität nachzudenken. Und da sehen wir, dass eben auch der Sohn sich untergeordnet hat und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen kann die Frau das auch und soll die Frau das auch, diese Verantwortung, die Gott dem Mann übergeben hat, einfach akzeptieren und wissen, okay, ich werde dafür nicht belangt. Und beim Sündenfall sehen wir tatsächlich, dass es sich um ein Familiendrama gehandelt hat. Wir haben das schon angesprochen. Die Rollen wurden vertauscht. Die Eva steht dort und redet, ist die Wortführerin. Der Adam, eigentlich das, was wir heute auch so sehen, ja, so passiv, lässt die Frau ist mehr so die, die vorangehen möchte, ein Anliegen hat irgendwie, versucht, wie die Bibel sagt, auch über den Mann zu herrschen, irgendwie doch Kontrolle zu gewinnen, obwohl er das Haupt sein soll. Und dann sehen wir das, was beim Sündenfall eigentlich stattgefunden hat, dass es als Strafe, als Folge dann so ausgesprochen wurde. Dein Verlangen soll nach ihm sein, er aber soll über dich herrschen. So, ihr habt das gewählt, so soll es sein. Ne? Du hast dort mit ihm geredet, Adam hat aber aufpassen sollen, er sollte den Garten behüten und bewahren und er steht passiv daneben und lässt die Frau das machen und lässt sich da mitreißen. Und das wurde dann als Strafe oder Folge dann auch so von Gott festgemacht. Aber wir sehen aber, dass Adam Buße getan hat. Was macht er, nachdem das Urteil Gottes gesprochen wurde? Er ändert den Namen Evas. Ja, vorhin hieß sie nur Männin und jetzt sollst du Eva heißen, Mutter aller Lebenden. Das hat ja Gott gemacht und das kann nur jemand machen, einen Namen ändern, wenn er Autorität über jemanden hat. Und da sehen wir, okay, Adam hat Buße getan, hat seine Stellung als Haupt wieder eingenommen und gesagt, ich ändere deinen Namen. Ich bin das Haupt, ich übernehme die Verantwortung. Und der Mann soll eben das letzte Wort haben. Und kennt ihr das letzte Wort? Ja, Schatz, ne? Schatz. Ja, Schatz. Wo habe ich das? Vom Wilfried Bock habe ich das, glaube ich, mal gehört, ja. Das letzte Wort. Kennt das letzte Wort? Schatz. Ja, Schatz. Mach ich, Schatz. Hast ja recht, Schatz. Ja. Und ich habe mal gesagt, also ich bin der Mann. Ich kann tun und lassen, was meine Frau sagt. Ja. Oder man sagt auch, der Mann ist das Haupt und die Frau aber der Hals. Ja. Dem führt ihn schon, wo er hinschauen soll. Das sind so drei, ja, etwas humorvolle Sätze, die ich mal so mitbekommen habe und gesammelt habe. Aber die Frau soll das eben anerkennen, diese Leiterfunktion. Und die Frauen, die stehen halt eben in Gefahr. Und das ist etwas, was ich so als Jugendlicher herausgefunden habe, na, bevor ich mich auch bekehrt habe und so habe ich schon ein paar Freundinnen gehabt. Ich bin direkt wütend geworden, als mir das mal so richtig bewusst geworden ist, wie Frauen, dass man halt, aber keine Christinnen natürlich, wobei ich das nicht ausschließen will, dass es auch unter Christen oder Christinnen sowas gibt, dass Frauen manipulieren durch, als ich das erkannt habe, habe ich das so genannt erst einmal, ein schlechtes Gewissen machen. So habe ich das für mich verstanden. Ah, sie will mir ein schlechtes Gewissen machen. Und später habe ich jemanden kennengelernt und sie hat mir gesagt, so eine Christin, und sie hat gesagt, früher habe ich das auch so ganz, ganz heftig eingesetzt. Und sie hat gesagt, nee, schlechtes Gewissen machen trifft es nicht ganz. Richtig ist die Opferrolle einnehmen. Und ich dachte, okay, stimmt, das trifft es noch besser. Sie nimmt die Opferrolle ein und das hat sie ja gesagt, vor ihrer Bekehrung immer gemacht und es hat jedes Mal funktioniert. Jedes Mal irgendwie, du hast mich verletzt und irgendwie so weiter. Und der Mann natürlich gleich wieder, ja, so. Und so, also ich bin, als ich dahinter gekommen bin, bin ich so richtig so, war ich angekratzt. Ach, die ganze Zeit wurde ich ja hier so manipuliert. Ne? Ist mir so aufgegangen, okay, so ticken also Frauen. Das ist mir eine Sache, die mir so aufgegangen ist. Genau, und da stehen Frauen eben in Gefahr. Ne? Das sollte man wirklich nicht machen, den Mann manipulieren durch Opferrolle, indem man die Opferrolle einnimmt. Auch wenn das gut funktioniert. Das ist wirklich... Und das andere, was mir klar geworden ist, aber das ist mir nicht so nur bei einigen Frauen aufgefallen, so in der Verwandtschaft. Wenn sie verletzt wurden, dann haben sie es an einer anderen Stelle ausgelassen. Eine Frau habe ich gekannt, eine Verwandtschaft, bei der war das ist sehr extrem. Und so ist mir das aufgefallen, dass es öfter so ist, aber vielleicht nicht so ausgeprägt. Man wird verletzt, aber als Frau spricht man das nicht direkt an, aber lässt es dann etwas anderem aus. Und am Anfang gedacht, bevor ich das so geblickt habe, habe ich gedacht, okay, jetzt dreht sie wieder voll durch. Das ist so irrational. Wie kann man wegen so etwas jetzt auf einmal so ausflippen und so ein Trara machen? So ein ja, Zoff da vom Zaun brechen. Und dann geht es hin, her und dann, oh, kommt es dann irgendwie so langsam, schafft sie es dann, es langsam zu nennen, was das eigentliche Problem ist. Gibt da im Laufe so einer Diskussion, sage ich mal, wo es hin und her geht, weil man das absolut nicht verstehen kann. Als Mann argumentiert man dann, das ist doch irrational, na, überleg doch mal, Blödsinn, das war... Und dann lässt sie so langsam durchschimmern, was das eigentliche Problem ist. Ah, okay, darum geht es eigentlich. Aber sie kann es nicht, also ich weiß nicht warum, ich kann mich da nicht hineinversetzen. Ist das Stolz oder wie soll man das nennen? Oder ich weiß es nicht. Ne? Das ist vielleicht eher gut für die Männer, dass man das versteht. Dass Frauen öfter mal vielleicht, nicht alle, aber bei einigen habe ich es gesehen, das an einer anderen Stelle auslassen, obwohl sie an einer ganz anderen Stelle verletzt wurden und es erscheint sowas von irrational. Wirklich denke ich, jetzt dreht sich voll durch. Ne? Dass man da dann dafür sensibilisiert ist und merkt, okay, an welcher Stelle habe ich mich wirklich vergangen oder schuldig gemacht. Dass man das weiß, ist, glaube ich, mal ganz gut. Ja, und dann etwas auch für die Frauen. Ja, sind ihr Männer, so wie ich, zwischen 35 und 48? Ja, Pubertät im zweiten Rückwärtsgang. Ja, das ist wirklich so, Männer zwischen 35 und 48. Ich merke das an mir selber. Ich haushalte mit meiner Zeit jetzt auf einmal ganz anders. Da kommen Fragen dann auf, ob man sich das so ganz bewusst stellt oder macht oder ob man das so empfindet. Man muss sich das so hineinversetzen. Die erste Hälfte des Lebens ist vorbei. Was habe ich erreicht? Man sieht sich um. Was ist mein Vermächtnis? Was ist noch drin? Und ich merke selber, ich denke mir jetzt bin ich 40. Wie viele Jahre habe ich noch, dass ich wirken kann? Wie viele Bücher habe ich schon geschrieben? Na, eins. Eigentlich müsste ich viel mehr. Bin ich zufrieden mit dem, wie das so ist? Also ich merke das selber, dass ich plötzlich, die Luft wird immer dünner, merke ich so. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Torschlusspanik. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt noch irgendwie jetzt echt aufpassen, wie ich die letzten Jahre, die ich noch habe, wie ich sie einsetze. Ich muss mit der Zeit haushalten, Sachen, wo ich mir jetzt, sag mal, vor 5 Jahren vielleicht noch richtig schön Zeit gelassen habe, das mache ich aber jetzt perfekt. Also, ja, das, ach, schnell, 15 Minuten, da muss das vom Tisch sein und das ist die nächste Sache, da muss ich mich wichtigeren Dingen widmen. Genau, das müssen die Frauen auch verstehen und bedenken, dass so eine Phase im Leben kommt. Ich habe auch mal eine Familie kennengelernt, da hat die Tochter und die Mutter gedacht, der Mann geht fremd, der ist so komisch, der verhält sich ganz komisch. Und dann ist er mal ins Reden gekommen und hat es geoffenbart, was sich in ihm, was in ihm vorgeht. Und es war eben so eine Art Torschlusspanik, das, ja, zweite Pubertät oder so. Aber da war wirklich nichts. Ne? Dann, ja, habe ich jemanden sagen gehört, Männer sind das tatsächlich das schwächere Geschlecht, in Wahrheit. Männer füllen über 80% der Gefängnisse. Nämlich, Männer sterben 4 bis 5 Jahre früher und sollen schmerzempfindlicher sein. Auch vielleicht ihr wisst ja gar nicht, wie schlimm so eine Männergrippe ist. Also. Und daher ist es wirklich gut, mal in den Schuhen des anderen zu laufen. Von 2 Sachen habe ich gehört. Also nicht nur, dass man sich da versucht, wirklich gedanklich in die Frau hineinzuversetzen und die Frau in den Mann, dass man doch mal den Arbeitsplatz des Mannes besucht. Mal sieht, wo er den größten Teil seines Lebens verbringt. Was seine Verantwortlichkeiten dort sind, was für ein Stress dort ist, was für Kollegen er, mit was für Kollegen er es da zu tun hat. Ja, da gibt es ja oft so Tag der offenen Türen. Auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall mal da vorbeischauen, das kennenlernen. Und ganz krass für mich als Mann, ich habe gehört, dass ein Mann sollte sich 7 Tage Urlaub nehmen und die Frau ist zu einer Freundin gefahren, sie zu besuchen, und er war dann 7 Tage alleine zu Hause. Mit den Kindern, Wäsche, Haushalt und alles, damit er das mal kennenlernt. Ich habe mal nachts davon geträumt, bin schweißgebadet aufgewacht. Naja. Nein, nein, nicht wirklich, aber wenn man das mal so gemacht hat, nur einen Tag, dann weiß man schon, was das für wirklich für eine Herausforderung ist. Ne? Wir waren jetzt nicht ganz, erst 10 Tage ungefähr Urlaub in Italien. Und da musste ich mich erst darauf einstellen, dass ich nicht nur 3-4 Stunden des Tages dann die Kinder da um mich herum habe, sondern wirklich, ich wache auf, die sind da und bis abends. Ich war die ersten 3 Tage gestresst. Nur wenn wir irgendwas unternommen haben am Strand oder mal irgendwie so, ja, was unternommen haben, dann war es gut, aber dann irgendwie die wieder, ja, umziehen und dies und das und essen und hinsetzen und kannst du mal. Und ich war richtig gestresst. Ich habe 3-4 Tage gebraucht, bis ich angekommen bin. Ja, also wirklich, das, da muss man sich auch in die Frauen hineinversetzen und die Frauen in die Männer. Und die Männer selber haben, ja, machen wir gleich Schluss. Bei den Männern das Problem ist, sind auch 2 Probleme. Sie neigen entweder zu Passivität, Zurückhaltung, oder eher so Richtung Chauvinismus, so selbstbezogen, leicht aggressives Wesen. Da gibt es so verschiedene Typen. Und das ist etwas, was unsere Fehler sind. Bei den Frauen ist es anders. Bei den Frauen, das müssen wir Männer auch verstehen, sie vergleichen sich eigentlich in allen Bereichen. Das geben sogar so weltliche, säkulare Frauenmagazine wieder. Die sagen, Frauen, die vergleichen sich mit allem. Intellekt, vergleichen sich mit anderen Frauen. Intellekt, Kleidung, Frisur, Make-up, Körperform, wie ist das Körperfett bei ihr verteilt. Ja. Die Kinder, ja, wenn die Frauen sich dann treffen und dann die Kinder sind da, und wehe, irgendein Kind, ja, da versuchen natürlich Komplimente zu machen, aber man vergleicht immer die Kinder. Und dann haben in dem Magazin stand, dass viele Frauen gesagt haben, ja, eigentlich ziehe ich mich nicht wegen ihm an, sondern wegen ihr. Ich ziehe mich nicht so sehr für ihn an, sondern wegen ihr ziehe ich mich an, wie ich mich ziehe. Das ist schon interessant, habe ich mir gedacht. Ja. Und da muss man eben aufpassen, dass man nicht hier wetteifert hinsichtlich weltlicher, kultureller Wertmaßstäbe, einfach was unser Zeitgeist gerade so hingibt. Die meiste Zeit in der Geschichte war das Denken eher so, Mädchen, jetzt isst doch mal was. Ja. Das Schönheitsideal waren füllige Frauen. Das ist ein ganz modernes Ding, dass man wie so eine Barbie aussehen soll. Habe ich mal auch gesehen, das geht gar nicht, die könnte gar nicht leben. Von den Organen und alles, von der Verteilung vom Platz her, die Barbie würde überhaupt nicht überleben. Ne? Wirklich. haben jemand so eine Untersuchung gemacht, wenn das jetzt ein wirklicher Mensch wäre, würde gar nicht leben können von der Körperform und sowas. Also unglaublich. Und die, während Männer, ja, wenn Unsicherheit im Mann aufkommt, dann baut es sich auf. Jetzt sag was. Ja, komm, ich warte nur drauf. Komm, sag es. Das ist so das Männergehabe. Und Frauen im Gegensatz dazu, die verletzen eher mit Worten. Ja, da sind die Meister da drin. Und das ist wirklich, das kann. Und in die, sowieso sagt die Bibel ganz allgemein, in der Zunge liegt die Macht über Leben und Tod. Und eine Frau, die jede deine Schwächen kennt, deine Sünden, deine Schwächen, dein zu kurz kommen, dein Versagen, die kann dich fertig machen. Die kann dich richtig fertig machen. Die Bibel sagt ja nicht umsonst in den Sprüchen, schlimmer als ein eine zänkische Frau ist schlimmer als ein tropfendes Dach. Ja? Kennt ihr das? Waterboarding. Oder die andere Foltermethode, wo du da liegst und dann fällt ihm ein Tropfen auf die Stirn, treibt dich in den Wahnsinn. Ne? Und das sagt die Bibel an mehreren Stellen solche Sachen. Ja? Es ist besser, in einer Wüste zu sein, als mit so einer Frau zusammen. Und das ist etwas, eine Verantwortung, die die Frau hat. In ihrer Zunge liegt die Macht, den Mann zu erbauen, dass er seinen Auftrag erfüllen kann, dem von Gott gegeben ist, auf der Arbeit, in der Gemeinde, für das Reich Gottes. Oder die Welt, also die Frauen könnten die ganze Welt zerstören, in Brand setzen. Ja, weil die Zunge wird ja durch das Feuer der Hölle in Brand gesetzt, wie Jakobus sagt. Und die Frauen haben tatsächlich die Macht, die Gesellschaft, alles zu erbauen. Ja, weil ich denke, das ist der Auftrag der Mann und die Frau. Diese ergänzende Aufgabe ist gegeben, damit das Reich Gottes gebaut wird, erhaltende Wirkung davon ausgeht, dass Wohlstand da ist und solche Dinge. Und sie haben eben die Macht, das herbeizuführen oder die ganze Welt niederzubrennen. Wenn alle Frauen heute anfangen würden, aus vollen Rohren zu schießen, ihre Männer zu zerstören, ich glaube, in ein paar Jahren wäre unsere Gesellschaft dahin. Ja, zwei Generationen wäre unsere ganze Gesellschaft dahin. Infrastruktur, alles, bin ich überzeugt. Auf der ganzen Welt. Und dann, da sind wir schon direkt zum Schluss gekommen. Also bis 10 nach mache ich gerade die 2 Minuten, 3 Minuten da noch. Genau. Und weil die Frau jetzt nochmal so gestrickt ist dann, und sich vergleicht, ja, dann führt das automatisch zu einem Wetteifern. Vergleichen, sich ständig vergleichen, also sind zwei Sachen bei Frauen, Vergleich und Perfektion. Sich vergleichen und das Streben nach Perfektion. Das ist, was Frauen zu schaffen macht. Und wenn man sich ständig vergleicht, dann führt das automatisch zu einem Wetteifer. Und Wetteifer führt oder kann führen zu Eifersucht, zu Begehren, ich will, und dann natürlich auch zu Lästerung. Das hängt alles zusammen. Wenn man sich immer vergleicht, wetteifert, dann macht man den anderen, ist man eher geneigt, die Konkurrentin klein zu reden, also schlecht über sie zu reden. Darum ist das oft auch ein Frauenproblem, aber nicht nur. Ich sage nur, sie haben da eine besondere Gabe, mit Worte einzusetzen, verletzend. Und das andere ist eben die Perfektion. Eine Frau will perfekt sein auf der Arbeit, im Studium, darum sind die oft fleißiger, haben die besseren Noten in Schule, Studium und so. Männer sind da anders. Die, ja, kann ich nicht so ganz, aber komm, ich mach schon. Ja. Kriegen wir schon. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, so sind Männer eher so gestrickt. Da hat eine Prediger gesagt, du kannst doch gar nicht lesen, ach, gib das Buch her. So oft, ja. Du kannst doch gar nicht lesen, ach, gib das Buch jetzt her. Das ist so eine typische Männereinstellung. Und Männer sind also oft nicht so beeindruckt von ihrer Unfähigkeit, etwas gut zu können. Und da sind die sozialen Medien, ja, Instagram soll da ganz besonders schlimm sein, hat eine Studie gezeigt, weil dort stellen sich die Menschen, die sich dort abfotografieren mit diesen ganzen Filtern und alles, was da ist, man denkt, die sind perfekt. Und das ist, was die Menschen zerstört, ne? Vor allem Frauen zerstört. Die fühlen sich dann eben schlecht und unvollkommen. Und eine Frau will gefallen, das ist ihr naturmäßig auch so gegeben. Und dadurch laden Frauen oft so eine untragbare Last auf ihre Schultern. Deswegen haben sie auch, gibt es bei Frauen eine deutlich höhere Rate, was Selbstmord angeht und Depressionen. Das, denke ich, rührt wirklich daher. Und wie kann man jemals zur Ruhe kommen, wie kann man jemals zur Freude kommen, wenn man sich ständig vergleicht und der Maßstab Perfektion ist? Das geht gar nicht. Perfektion finden wir nur bei Jesus. Und darum wieder, das Evangelium ist so wichtig. Es geht um seine Perfektion und seine Vollkommenheit, die uns geschenkt wird und die zählt, das, was wir in Christus sind. Und darum müssen wir Jesus suchen, auf ihn schauen, auf seine Vollkommenheit. Und dann können wir zur Ruhe kommen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe für eure Seelen geben. Amen. Und